Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
Ich könnte über die Facilities hier und über die Gegebenheiten eigentlich den ganzen Tag reden. Da gibt es so viele Sachen noch, die man gar nicht alle sagen kann, aufzählen kann. Also es ist, man hat auf jeden Fall mehr, als man nutzen kann hier.
Hochmoderne Trainingszentren, perfekte Regenerationsbedingungen und eine enge Verzahnung von Studium und Sport. Till Steinfort hat in den USA das ideale Umfeld gefunden, um sich als Zehnkämpfer weiterzuentwickeln. Doch wie fühlt es sich an, wenn man 3 Tage vor Olympia plötzlich erfährt, dass man mit dabei ist? In dieser Folge spricht Till über seine Erfahrungen in den USA und gibt einen spannenden Rückblick auf Paris 2024.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Till.
Hey.
Ja, Till, wir haben uns eben schon so ein bisschen Vorgespräch unterhalten. In den USA gab es in den letzten Tagen eine Kältewelle, einen Kälteeinbruch. Man erwartet ja irgendwie Temperaturen von minus 10, minus 15 Grad, vielleicht an der Grenze zu Kanada. Nebraska gehört jetzt natürlich auch nicht zu den Südstaaten, aber da rechnet man jetzt nicht unbedingt damit, dass es so kalt wird wie bei dir vor einigen Tagen. Was hat denn da das Thermometer angezeigt?
Also nachts waren es dann auch mal minus 25 Grad und am Tage dann nochmal die Höchsttemperatur von minus 15, minus 13 Grad oder sowas in dem Dreh. Also war schon relativ kalt, muss man sagen.
Aber du hast auch gesagt, jetzt mittlerweile, es nähert sich wieder den Plusgraden und dementsprechend ja wird es auch, was das Training angeht, glaube ich, wieder so ein bisschen angenehmer.
Ja, also vom Training her hat es mich eigentlich nicht gestört, weil wir immer in der Halle trainieren jetzt im Winter. Und ja, es ist natürlich dann auf dem Weg zum Training ein bisschen kälter. Aber an sich war es jetzt gar nicht so schlimm, weil es war zwar relativ kalt, aber auch extrem sonnig den ganzen Tag. Also hat sich mehr so ein bisschen wie im Skiurlaub angefühlt.
Okay. Dann, und wir haben es ja im Prinzip auch mit der direkten ersten Frage auch schon angekündigt oder drüber gesprochen. Du bist einer von ja mittlerweile doch recht vielen deutschen erfolgreichen Sportlern, die in den USA trainieren. Und du bist ja in Nebraska auch an der Universität. Deswegen so meine Frage, was hat dich denn irgendwann mal dazu bewegt, dein Studium und Training in den USA fortzusetzen? Also gab es da irgendeinen Grund, gab es da einen bestimmten Moment, der die Entscheidung dafür beeinflusst hat?
Also als ich im Gymnasium war in Deutschland, in der Sportschule in Halle, so 10., 11. Klasse, habe ich halt über die Möglichkeit gehört, dass man nach Amerika gehen kann und dort Studium und Sport verbinden kann. Und ich wusste schon ziemlich früh, dass ich in die Designrichtung für mein Studium gehen will. Und Architekt war schon immer mein Traumjob, auch schon von 5., 6. Klasse an, also schon sehr lange. Und dann zwischendurch hatte ich auch immer überlegt, na, Ingenieurwesen wäre auch interessant, aber eigentlich ist immer so das Architekturstudium für mich immer im Kopf geblieben. Und als es dann an die Entscheidung geht, was studiere ich jetzt oder will ich studieren, war es für mich sehr früh klar, dass ich Architektur studieren will. Und naja, dann ist es natürlich, man sieht es in Deutschland, relativ schwer, so ein Architekturstudium mit einem Hochleistungssport zu verbinden und wenn nicht sogar unmöglich. Also ich kenne keinen, der jetzt die vergleichbare Leistung bringt wie ich und ein Architekturstudium macht in Deutschland und kenne einige Leute, die natürlich studieren und den Sport verbinden und die immer wieder sagen, dass es sehr schwierig ist, dadurch, dass die Universitäten eben nicht mit den Sportverbänden so gut zusammenarbeiten. Und als ich dann natürlich von der Möglichkeit gehört habe, dass man das in den USA verbinden kann an einer Universität, und war das für mich so ein bisschen, ja, das muss ich auf jeden Fall machen. So, und Das habe ich dann auch gemacht, habe ich mehr informiert und dann auch Angebote bekommen von vielen verschiedenen Unis. Und am Ende hat Nebraska am besten für mich gepasst, weil die Kombination von Architekturschule und Sport hier da war. Es gab viele Unis, die hatten sehr gute Sportteams oder auch sehr gute Architekturschulen. Aber Nebraska hat einfach beides zusammengebracht. Und auch in der Historie von Nebraska sieht man, dass die sehr großen Wert legen auf die Verbindung von Sport und Studium. Und ja, deswegen ist die Entscheidung für mich hier gefallen.
Du hast gesagt, in Deutschland, da im Bereich der Architektur im Studium, ist es schwierig oder fast unmöglich, da den Hochleistungssport mit dem Studium unter einen Hut zu bringen. Was hilft dir denn in den USA dabei, beides unter einen Hut zu bringen? Also was ist da der Unterschied?
Na, ich sage mal so, schon allein, dass beide Sachen der Sports und das Architektur unter einem Hut sind. Also es ist alles University of Nebraska. Also es ist schon mal ein ganz großer, man könnte sagen Verband, ja, der das alles, wo das alles untergeordnet ist zu. Das heißt, das passt alles schon so zusammen. Und dann gibt's halt auch viele Leute im Sport, im Athletic Department, also im Sportdepartment, die einem helfen, mit den Professoren zu kommunizieren. Und dann die Professoren wollen auch, dass du erfolgreich für die Universität bist. Also der Stellenwert des Sportlers an der Universität ist extrem hoch hier. Und die Professoren wollen, dass du sehr gut performst bei den Wettkämpfen und unterstützen sich dann natürlich am besten, wie es am besten ist halt. Und diese Unterstützung und auch diese reibungslose Kommunikation erlaubt es dann halt, das beides zu verbinden.
Aber würdest du sagen, es gab die ein oder andere Umstellung von Deutschland auf das US-College-System, was den Sport angeht?
Also ich sage mal so, eine Umstellung auf jeden Fall, sportlich und akademisch, denke ich. Ich habe natürlich noch nie in Deutschland studiert, bin direkt nach dem Gymnasium, nach dem Abitur hier nach Amerika und habe hier angefangen zu studieren. Also kann ich nicht unbedingt das, was dazu sagen, wie es ist, in Deutschland zu studieren. Aber das Training ist auf jeden Fall deutlich unterschiedlich, obwohl man natürlich auch sagen muss, als ich dann jetzt hierher gekommen bin, ist natürlich dann so mehr, bin ich dann mehr an das Männertraining auch hereingerutscht. Das heißt, es ist auch, die Umfänge erhöhen sich dann natürlich auch. Das ist, wäre auch in Deutschland passiert, denke ich. Aber also auf jeden Fall, das Training ist komplett anders. Und denke, davon habe ich auf jeden Fall auch sehr gut profitieren können.
Und ich sag mal, wenn man nach dem Abitur dann auch sagt, okay, ich gehe ins Ausland, und Nebraska ist ja wirklich in der Mitte auch der USA, das ist ja schon was anderes, wie wenn du jetzt sagst, ich ziehe von Halle nach Heidelberg für mein Studium, weil ja auch dann der ganze Freundeskreis, Familie ist ja dann auch 10, 11 Flugstunden von dir entfernt. Wie bist du da vielleicht auch so in der Anfangszeit mit umgegangen? Weil da könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch so etwas ist, was zumindest erstmal ungewohnt ist.
Ja, also ich denke, dadurch, dass ich schon seit der 7. Klasse im Internat war, war das für mich nicht so eine große Umstellung. Also wie gesagt, ich komme ja aus Magdeburg und war da 5., 6. Klasse auf der Sportschule. Und dann in der 7. Klasse bin ich auf die Sportschule in Halle gewechselt und war dann von der 7. bis 13. Klasse dort in Halle. Das heißt, meistens war ich die ganze Woche in Halle und am Wochenende mal zu Hause oder auch mal 2 Wochen komplett in Halle und dann ein Wochenende wieder zu Hause. Also ich war es auf jeden Fall schon gewohnt, nicht zu Hause zu wohnen und auch nicht, sag jetzt mal, meine Familie jeden Tag zu sehen, wenn man mit denen zusammen wohnt. Und ja, klar ist das natürlich, also es fühlt sich nicht viel anders an, muss ich ehrlich sagen. Und hatte sich am Anfang auch nicht viel anders angefühlt. Für mich, vielleicht für meine Eltern ein bisschen anders, weil man kann natürlich nicht sagen am Wochenende, gut, ich fahre jetzt mal schnell eine Stunde zurück von Halle nach Magdeburg. Das geht nicht, aber ich bin im Kontakt immer mit meinen Eltern und telefoniere mit denen oft, also jeden Tag oder alle 2, 3 Tage, also und mit FaceTime, und dann finde ich, das verbindet dann trotzdem, man kann auf jeden Fall gut sprechen, und ja, also für mich war das jetzt nicht kein großes Problem und keine riesen Umstellung.
Aber dann nimm uns doch an der Stelle mal mit zu dir auf den Campus in Lincoln, Nebraska. Was für Trainingsbedingungen findest du da vor Ort vor? Also was, du hast schon eben die Halle angesprochen, ihr habt eine Leichtathletikhalle, um im Winter zu trainieren, aber wie sieht das so insgesamt aus?
Also da die ganzen Trainingsstätte hier sind, also man kann sich es eigentlich nicht besser vorstellen. Vor allem jetzt hat hier ein neues Komplex aufgemacht seit diesem Jahr, das Osborne Legacy Komplex. Und das ist wirklich, also das eines der besten Sportgebäude in Amerika oder auch in der ganzen Welt, würde ich sagen. Da ich mich auch mit Sportarchitektur sehr viel auseinandersetze und da auch hier in dem Gebäude natürlich das jeden Tag benutze, kann ich das, denke ich, auch ganz gut einschätzen. Und es ist, wie gesagt, komplett neu. Das wurde jetzt dieses Jahr erst aufgemacht und da ist alles drin, was man brauchen kann. Und ja, das ist direkt neben unserem Footballstadion und das ist halt großteils für Essensversorgung, man kann da dann studieren und für die Footballer, für Krafträume und so eine Sachen oder Regenerationsmöglichkeiten. Und dann die Leichtathletikhalle ist praktisch in dem, nennt sich Bob Devaney Center. Und in dem großen Komplex sind ganz viele verschiedene Sportarten, also unter anderem Leichtathletik, aber auch Schwimmen, Turmspringen, Gymnastics, also dann auch noch Ringen, also Volleyball, Basketball, also es ist ganz, ganz viele Sportarten, die da drunter umgebracht sind und es ist ein Riesengebäude und wenn man das erste Mal, als ich da war, habe ich mich auf jeden Fall schwer zurechtgefunden, das ist ein bisschen wie ein Labyrinth, so groß ist es, aber jetzt nach einigen Jahren natürlich kennt man seine Wege da und ja, also ist es, ich könnte über die Facilities hier und über Gegebenheiten eigentlich den ganzen Tag reden, da gibt es so viele Sachen noch, die man gar nicht alle sagen kann, aufzählen kann. Also es ist, man hat auf jeden Fall mehr, als man nutzen kann hier.
Ich habe parallel hier gerade mal die Internetseite aufgemacht, weil ich kannte es auch noch nicht. Und ich lese hier 300.000 Square Feet, also so 30.000 Quadratmeter Fläche, dann über 3.000 Meter Kraftraum. Also es ist ja schon enorm. Auch Regenerationsbereich, Nutrition Station, also da ist wirklich man, da drin lebt der Sport quasi, kann man sagen. Also wenn man, es ist hochmodern, so wie das hier aussieht. Und das ist, glaube ich, wenn man das vergleicht mit den Möglichkeiten, die man so in Deutschland hat, jetzt zumindest von den Bildern her, finde ich, wird es, glaube ich, schwierig, da einen Vergleich oder ein ähnliches Center hier in Deutschland vorzufinden.
Nee, also das auf jeden Fall. Deswegen, also Worten kann man das schlecht beschreiben, weil es gibt da so viel drin, das man nutzen kann. Und ja, wenn du das ja mal das eingegeben hast, siehst du ja die Bilder sehr, sehr modern. Wie gesagt, auch gerade erst fertiggestellt, also seit Anfang des Schuljahres oder des Uni-Jahres. Und ja, also es gibt alles, was man vorstellen kann und auch vorher gab es schon eigentlich alles, was man sich vorstellen kann und jetzt mit diesem Komplex, was ja, also ich weiß auch nicht genau, wie viel sie kostet, aber um die 500 Millionen oder sowas, also das sind so Summen, wo man natürlich dann in Deutschland das nicht vergleichen kann einfach, ja.
Ja, ja. Ich habe mich auch über die Thematik mit Leo Neugebauer mal unterhalten. In Austin hat er da auch ähnliche Möglichkeiten. Auch das Physiotherapie von morgens bis abends im Prinzip. Einfach man geht vorbei und sagt hier, könnte ich mal vorbeikommen und dann muss man eigentlich gar keinen Termin ausmachen und kann dann sofort behandelt werden. Deswegen auch jetzt hier, das ist extrem beeindruckend und ja, da kann man schon so ein Stück weit nachvollziehen, warum es nicht nur immer mehr Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland in die USA zieht, sondern warum auch so viele dann auch so eine Leistungssteigerung da erfahren. Also dann gibt es ja zum einen die Möglichkeiten, das einfach mit dem Studium besser unter einen Hut zu bringen, plus dann eben ja die Trainingsmittel, die da zur Verfügung stehen, ist, glaube ich, bei uns sehr, sehr schwierig zu realisieren. Ja, du hast auch eben angesprochen, das Training wurde dann auch komplett umgestellt, auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass du da in den Bereich der Männer gekommen bist. Nimm uns da vielleicht mal so eine Woche mit in dein Training, wenn du jetzt vielleicht so im Aufbau bist, 2 Monate vor der Saison. Also wie sieht da so eine typische Woche aus?
Also ich sag mal so, im Training, wir trainieren jeden Tag nur ein einziges Mal, aber dann können das vor allem im Herbst, Sommer Trainingseinheiten sein, die 4-5 Stunden lang sind. Krafttraining am Ende noch. Also wie gesagt, jeden Tag immer nur einmal. Und ich weiß, aus Deutschland ist es ja öfters so, dass viele 2-mal am Tag trainieren.
Ja.
Und hier ist es immer nur einmal, egal ob in der Saison oder außerhalb der Saison. Und dann halt alles, was zu tun ist an dem Tag, wird dann erledigt. Also das können dann im Mehrkampf halt, sagen wir mal, 2 Disziplinen sein, an denen man technisch arbeitet. Und dann macht man vielleicht noch Läufe danach und dann hat man noch Krafttraining. Und dann am Ende sind das dann halt 3-5 Stunden, die man dann braucht. Dann kommt dann immer am Tag drauf an, ja. Und ja, dann danach vielleicht noch so zur Physiotherapie, wie du schon sagst, ist es halt hier, man kann das den ganzen Tag nutzen und kann einfach reinlaufen und sagen, gut, jetzt habe ich hier gerade 4 Stunden trainiert, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Behandlung hier. So, dann kann man das spontan auf jeden Fall machen. Oder natürlich auch, weiß ich nicht, Kältebecken oder Regenerationshose oder was auch immer, alles benutzen. Und ja, also im Herbst, wie gesagt, nur so 3-5 Stunden Training am Tag, aber nur einmal und dann teilweise Samstag auch, nicht immer Samstag und wenn Samstag meistens nicht ganz so lange, nur eine relativ kurze Einheit. Es kommt natürlich immer auf die Woche drauf an.
Ja.
Sonntag immer eigentlich frei. Ja.
Und wie würdest du also deine Trainingsgruppe dort beschreiben? Wie viele seid ihr da? Bist du mit mehreren Mehrkämpfern, Mehrkämpferinnen in einer Trainingsgruppe oder wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, also die Trainingsgruppe ist relativ groß und mein Coach, Dusty Jonas, der trainiert praktisch den Hochsprung und auch die Mehrkämpfer. Er selbst war auch olympischer Hochspringer und ist 2,36 Meter gesprungen am Hochsprung, also relativ erfolgreich da auch gewesen mit internationalen Medaillen und so weiter. Und er hatte dann vor einigen Jahren auch den Mehrkampf praktisch übernommen, nachdem er schon seit längerem immer den Hochsprung trainiert hat. Und ja, also die Mehrkampftruppe ist um die 10 Leute, glaube ich, und weiß nicht, so fünf Jungs, fünf Mädchen so ungefähr. Also wenn ich müsste jetzt alle in meinem Kopf aufzählen, ja, dann könnte ich es ganz genau sagen, aber so ungefähr. Und ja, wir trainieren eigentlich meistens zusammen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal haben wir halt anders Unterricht, wo wir dann sagen müssen, gut, der eine kommt eine Stunde früher oder eine Stunde später, weil er noch Unterricht hat für die Uni. Aber wir probieren eigentlich immer zusammen zu trainieren und das pusht natürlich dann auch. Und ja, klar, ich bin natürlich jetzt auf einem relativ hohen Niveau, was natürlich schwer ist, da einen Trainingspartner zu finden, der auf dem gleichen Niveau ist. Aber wir haben jetzt auch einen Assistant Coach, Austin West, der auch knapp über 8.300 Punkte draußen im Mehrkampf gemacht hat und in der Halle knapp unter 6.000, also auf einem ähnlichen Niveau wie ich auch bin. Und der hilft mit zu coachen, die Mehrkämpfer, aber trainiert auch mit uns mit. Und vor allem für mich ist es ein sehr guter Trainingspartner, aber auch die anderen Mehrkämpfer, es ist sehr hilfreich, weil die haben vielleicht ein, zwei Disziplinen, wo ihr, sag mal, im Stabhochsprung sind sie nicht ganz so gut und im Kugelstoßen, was dann am Ende dazu führt, dass sie eben nicht die hohe Punktzahl wie ich erreichen, aber auch sind schnell oder sind sehr guten Hürden oder einen Hochsprung. Also immer, wenn man zusammen trainiert, hat man auf jeden Fall immer eine Disziplin, wen der einen auch pusht. Und vor allem auch so bei Läufen ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man das in einer großen Gruppe macht, denke ich. Oder wenn man über ein Herbsttraining redet und man vielleicht Bergläufe macht, dann ist das natürlich besser, wenn man das mit 5 bis 10 Leuten macht. Das macht einfach mehr Spaß und vielleicht noch Musik laufen hat dabei, als wenn man jetzt alleine am Berg steht mit seinem Trainer und da die Läufe schrubben muss. So, also Trainingsgruppe auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und hilfreich.
So, eine Trainingseinheit vielleicht am Berg oder auf der Bahn, die eine besondere Herausforderung ist, wo man besonders froh ist, das nicht alleine machen zu müssen?
Also ich kann mich noch daran erinnern, auf meinem ersten Jahr mit meinem Coach, den ich jetzt habe, im ersten Jahr, als ich hier in Amerika bin, hatte ich eine andere Trainerin und dann im zweiten Jahr habe ich praktisch den Coach, den ich jetzt auch habe, bekommen, wo ich mich dann auch extrem stark weiterentwickelt habe. Und im ersten Jahr haben wir halt immer 300 Meter Läufe in der Halle auf der Bahn gemacht mit Spikes und da habe ich mich, glaube ich, gefühlt über den ganzen Herbst 10-mal oder so übergeben müssen. Also jeden Samstag wusste ich schon, wenn die Läufe kommen, gut, dass ich muss mich übergeben. Auf jeden Fall wusste ich dann schon am Ende ganz genau, was ich vorher esse, um das Übergeben ein bisschen angenehmer zu machen. Also ja, 300 Meter Läufe da, die bleiben auf jeden Fall gut in Erinnerung. Mittlerweile bin ich, denke ich, auf einem Niveau, wo das nicht mehr ganz so stark ist, weil im ersten Jahr bin ich knapp über 50 gelaufen auf 400, also irgendwie 50.1, 50.2 oder sowas. Und jetzt bin ich, jetzt meine Bestzeit 47.3, also fast 3 Sekunden schneller als 400. Und da ist natürlich dann auf das Niveau erstmal zu kommen, war auf jeden Fall deutlich härter. Wenn man jetzt auf dem Niveau ist, ist das Training, dann fällt einem das ein bisschen leichter.
Was waren das genau für 300er? Also was für Serien waren das?
Kommt immer, waren aber öfters so 6x300.
Okay.
Und dann relativ schnell in so 40 Sekunden oder so.
Das, und ja, dann mit wie viel Minuten Pause dazwischen?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also umso schneller die sind. Also wir haben 300er öfters gemacht, auch mal mit Turnschuhen nochmal und mit mehr Pause. Und dann halt langsames oder weniger Pause mit den langsameren Zeiten oder schnellere Zeiten mit weniger Pause. Also es hängt so ein bisschen davon ab. Wir haben auch mal mehr als 6 gemacht oder auch mal andere Sätze, wo man 4x300 und dann nochmal 4x300 oder 3x300 und dann nochmal 3x300. Also es gibt so viele verschiedene Kombinationen, okay, mit den 100 Meter Läufen. Da ist jetzt schwer zu sagen, was jetzt die schlimmste ist.
Aber auf jeden Fall immer anstrengend, egal in welcher Variation.
Ja, mittlerweile freue ich mich nur mehr auf die Trainingseinheiten, weil ich sag mal so, als ja, ich gebe gerne alles und macht doch Spaß, einfach alles zu geben. Und wenn man weiß, dass man dadurch besser wird, dann ja, ist das auch cool.
In Deutschland gibt es ja auch jetzt immer mehr die Diskussion in Bezug auf Förderung des Spitzensports und die Möglichkeiten, hier in Deutschland wirklich es auf internationales Top-Niveau zu erreichen, dass es immer schwieriger wird, das zu realisieren. Was würdest du anderen jüngeren Athletinnen, Athleten vielleicht raten, die vielleicht auch die Möglichkeit haben, ein Stipendium oder ein Bereich von einem Stipendium in den USA zu bekommen? Wie sind da so insgesamt deine Erfahrungen, vielleicht auch mit anderen Athletinnen, Athleten aus Deutschland, die du in den USA kennengelernt hast?
Ja, also jeder muss natürlich da so seinen Weg gehen und das für sich auch nachforschen. Also ich bin generell, egal was ich mache, wenn ich das machen will, dann forsche ich da extrem stark nach und informiere mich oder sehr stark oder rede mit Leuten, die das schon gemacht haben und so. Also das sollte auf jeden Fall jeder machen, weil es ist auf jeden Fall natürlich was anderes als in Deutschland und es ist nicht für alle, jede Person geeignet vielleicht, aber also für mich war das hundertprozentig geeignet und ich passe hier voll rein und das merkt man ja auch, wie das bei mir entwickelt hat, aber das kann natürlich bei anderen Leuten anders sein und man sollte sich dafür informieren vorher und dann seine Entscheidung nach diesen Informationen treffen, aber ich, klar, diese Möglichkeit, wenn man die hat, für mich, wenn ich jetzt zu anderen Freunden spreche, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sollte man das auf jeden Fall nutzen. Und selbst wenn man es ausprobiert und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sagt, das passt mir nicht so, dann kann man auch wieder zurückgehen nach Deutschland. Also das Risiko da jetzt, man muss ja nicht 4 Jahre jetzt hier bleiben, wenn man das nicht will. Ja, wenn das einem nicht Spaß macht. Und deswegen ist es auszuprobieren, das denke ich nicht verkehrt. Und ich kenne auch einige Leute, die für 4 Jahre in Amerika waren, hier ein Studium gemacht haben und danach nach Deutschland gegangen sind und haben sich vielleicht sportlich nicht so extrem in die Weltklasse bewegt wie ich jetzt. Aber die haben trotzdem, sagen trotzdem danach, das war eine sehr, sehr prägende Erfahrung für die im Leben. Und na klar, man hat dann auch noch ein Studium am Ende, man kann perfekt Englisch sprechen. Und ich denke, die Erfahrungen, die man hier machen kann in dem System, sind schwer zu vergleichen mit Sachen, die man in Deutschland machen kann.
Und dass es sich für dich ausgezahlt hat, man spätestens im letzten Jahr gesehen. Sieg in Ratingen mit neuer persönlicher Bestleistung 8.287 Punkte und dann noch die, ja, doch sehr, sehr kurzfristige, kann man sagen, Nachnominierung für die Olympischen Spiele und da auch nochmal sehr, sehr stark performt. Jetzt nochmal so mit ein paar Monaten Abstand, rückblickend zum einen vielleicht insgesamt das Jahr 2024 aus deiner Sicht und dann vielleicht auch nochmal so Ratingen und natürlich auch alles rund um die Olympischen Spiele. Also wie war das so für dich?
Ja, also das Jahr 2024, würde ich sagen, fing relativ oder sehr gut an. Ich habe hier in der NCAA die Saison mitgemacht und bin bei der NCAA-Meisterschaft Dritter geworden hinter Leo und Heath Baldwin. War da auch ziemlich nah an meiner Hallenbestleistung und ja, das war alles gut soweit. Und wir hatten dann halt auch als im Team und im Headcoach hier besprochen, dass ich die Draußensaison praktisch nicht für die Uni starte und die auslasse, die Draußensaison, also Redshirte. Und dann einfach, wir hatten halt gesagt, dass wir gerne einen Sommer hätten, wo ich mehr an den Techniken arbeiten kann und einfach mal mehr trainieren kann, ohne jetzt jede Woche diesen Druck zu haben, dass man Wettkämpfe machen muss. Ich mache Wettkämpfe natürlich sehr gerne und dafür mache ich den Sport auch. Aber vor allem, wenn man jetzt hier eine NCAA-Saison, Hallensaison und dann danach direkt Draußensaison hat, dann ist praktisch von Januar bis Juni, wenn man die Wettkämpfe hat, ist es immer, man hat immer Wettkämpfe und man muss sich immer vorbereiten. Das heißt, man kann nicht mal einfach eine ganze Woche durchtrainieren und durch die Techniken gehen, sondern man muss sich immer bereithalten für den Wettkampf und man kann nicht zu viel machen. Und da ist natürlich, geht dann so ein bisschen die, sag ich mal, klar, man macht viel Technikvorbereitung im Herbst und hoffentlich hat man dann alles fertig, dass man dann bereit ist für die Wettkämpfe. Also macht man die Wettkämpfe und die helfen natürlich auch besser zu werden. Aber vor allem in Disziplinen wie Diskus oder Speerwurf wollte ich einfach mehr Zeit haben, um mich da mehr zu entwickeln. Und dann haben wir gesagt, so eine Draußensaison, die mal auszulassen, weniger Wettkämpfe zu machen und sich mehr auf Techniken zu fokussieren, ist sehr, sehr hilfreich für meine kommenden Saisons. Und dementsprechend hatte ich eine gute Hallensaison und dann haben wir das so gemacht, habe ich hier einen Mehrkampf in Amerika allein bestritten praktisch und ja, dann bin ich auch, nachdem das Studium hier fertig gewesen ist, nach Deutschland geflogen, um dann, sag ich jetzt mal, meinen Saisonhöhepunkt zu bestreiten, Rating. So war das praktisch geplant, dass wir den Saisonhöhepunkt machen in Rating und das hat, würde ich sagen, auch relativ gut funktioniert. Das ist der Saisonhöhepunkt da. Ich hatte eine mega gute Bestleistung im 100 Meter und dann auch eine Bestleistung im Zehnkampf. Und dass mich das dann natürlich für Olympia qualifiziert, hätte ich vorher nicht erwartet. Und so bin ich auch in den Wettkampf nicht reingegangen, sondern ich bin an den Wettkampf eigentlich reingegangen, als dass das mein letzter Wettkampf der Saison ist, damit wir dann im Sommer ich ein bisschen Pause machen kann und einfach auch ohne Druck an auch mal einigen Techniken arbeiten kann. So, und ja, natürlich dann nach dem Mehrkampf habe ich dann gesehen, dass die Möglichkeit über das World Ranking besteht, sich da zu qualifizieren, und dann das bisschen hin und her mit der Qualifikation als Alternativsportler und dann die kurzfristige Chance, die ich dann bekommen habe, an dem wirklich 3 Tage vor dem Wettkampf dann da teilzunehmen. Ja, das ist natürlich, ist schwer in Worte zu fassen für mich, würde ich sagen, aber also die Erfahrung war mega und ja, also wirklich schwer in Worte zu fassen.
Wie hast du damals davon erfahren? Also gab es einen Anruf oder?
Ja, es war praktisch, also ich hatte auch einige Urlaube schon in dem Sommer geplant, nach dem Wettkampf in Ratingen, weil ich gerne einfach viel hin und her reise und andere Städte sehe und mir die Architektur von den Städten gerne angucke und so. Und ich hatte einige Urlaube schon geplant und ich war auch praktisch das Wochenende vor Olympia, war ich dann von Freitag bis Montag in Prag und hatte mir Prag angeguckt zum ersten Mal und ja, hatte auch gedacht, gut, meine Saison ist vorbei, ist jetzt eine Woche vor Olympia, die anderen hatten gerade erst einen Vorbereitungswettkampf, sieht alles gut aus und ich wollte jetzt auch nicht sagen, ja, nur weil, dass ich jetzt alles nur auf diese Alternativ-Spots lege, sondern ich sage, gut, es ist jetzt so, ich habe es soweit geschafft und ich hat es nicht ganz gereicht, aber ich werde trotzdem jetzt Spaß haben diesen Sommer, ja, und mich ausruhen und mir die Urlaube genießen, so, und dann Montag zurück vom Urlaub, Montagabend, dem wir ewig im Stau standen, und dann Dienstag früh wollte ich dann alles so bereit machen, um den nächsten Urlaub direkt zu fahren, am Mittwoch praktisch. Und am Dienstag gegen Mittag rum, also ich glaube 12, 12.30 Uhr, ruft mich der DLV an und sagt mir, ja, ich bin dabei sozusagen, weil Manuel und Christopher, sein Coach, Covid haben und die müssen jetzt zurückfliegen und ich muss nach Paris und bin dabei. Und dann war nicht mehr viel nachzudenken, war einfach nur, sag ich jetzt mal, zu handeln, ja. Sachen packen und Geräte probieren, dahin zu bekommen. Und am Dienstag nachts war ich dann auch schon in Paris, nur mit Handgepäck. Und meine Eltern haben die Stäbe und meine größeren Taschen mit dem Wohnmobil nach Paris gefahren und sind dann auch selbst mit dem Wohnmobil hingefahren, um dann da zuzugucken. Also das ging dann alles relativ schnell und viel Nachdenken gab es eigentlich nicht, sondern nur Handeln, um schnellstmöglich alles in die Wege zu leiten.
Da stelle ich mir nur eine Frage, wie kriegt man das mental auf die Kette? Aber ich war tatsächlich an dem ersten Abend auch im Stadion in Paris, als ihr im Wettkampf wart. Und für mich aus Zuschauersicht war das die Kulisse schon überwältigend, da einfach zu sitzen und da die Lautstärke, die ganzen Eindrücke, aber dann innerhalb von 3 Tagen, ich sag mal, aus dem Urlaubsmodus in Olympiastadion katapultiert zu werden und dann da zu stehen und zu performen, das ist ja auch aus mentaler Sicht nicht ganz so einfach. Also stell's mir zumindest nicht ganz so einfach vor. Wie hast du dich da drauf eingestellt oder war es tatsächlich gar nicht so das Problem oder gar nicht so die Herausforderung für dich?
Also Herausforderung war es eigentlich für mich eher nicht, würde ich sagen. Und ich sag mal, die Tage davor war nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Wie ich schon gesagt habe, es waren eigentlich nur Handlungen, die ich machen musste. Also musst du da zum Training gehen, musst du hier nochmal das machen, da meine Sachen anprobieren. Also da war eigentlich so wenig Zeit, darüber nachzudenken vor dem Wettkampf, dass ich einfach nur das gemacht habe, was ich machen musste, um mich vorzubereiten. Und dann im Wettkampf, also diese Stimmung war natürlich, hast du es ja selbst mitbekommen, extrem und hat mich auf jeden Fall geflasht. Aber zugleich habe ich mich extrem entspannt dadurch gefühlt, weil ich hatte nichts zu verlieren und ich bin ja nicht in den Wettkampf gekommen als Medaillenkandidate oder selbst eine Top 5 oder Top 10 Platzierung war eigentlich nicht auszusehen mit meiner Bestleistung. Also ich bin als Alternativsportler da oder als Alternativrolle, wie man das sagen will, angereist und dadurch hatte ich natürlich, fand ich für mich selber keinen Druck. Kam gerade aus dem Urlaub, also ich sag mal so, ich wollte auch nicht zu viel erwarten von mir selber, oder? Und ich hatte einen mega Wettkampf zu meinem Wettkampfhöhepunkt, den wir auch so geplant haben, das hat alles funktioniert. Olympia war nicht mein Wettkampfhöhepunkt, also von der Form her, und das hatten wir auch nicht so geplant, weil wir ja nicht wussten, dass ich teilnehme. Deswegen, das alles, diese Kombination hat mich eigentlich extrem entspannt gemacht und ich konnte einfach diese Atmosphäre sehr stark genießen und in dem Stadium war es extrem einfach, alles zu geben für mich. Und ja, also eigentlich so doll aufgeregt war ich gar nicht. Und hatte einfach nur Spaß und konnte das genießen, wirklich.
Gibt es so einen Moment, der sich vielleicht besonders eingebrannt hat in den zwei Tagen?
Ich denke, also der, auf jeden Fall der, die 100 Meter, denke ich, weil es so die erste Disziplin und klar, man ist trotzdem natürlich aufgeregt und ich war auf dem Aufwärmplatz und habe mich mit Leo und Niklas unterhalten und meinten so, ja, dann wird das Stadion voll sein und weil Merkamp ist ja öfters mal so, weil man über den ganzen Tag hat, dass man nicht immer das Stadion komplett voll hat und auch mal vor allem jetzt morgens dachten wir so, ja, ja gut, wird bestimmt schon relativ voll sein, aber so halb, dreiviertel voll vielleicht, ja. Und Niklas meinte auch zu mir, ja, wird auf keinen Fall komplett voll sein. Und naja, ich war dann auch noch im schnellsten Lauf. Und dann sind wir praktisch, wird man ja vorgestellt und kommt dann raus aus dem Callroom in die Startblöcke. Und dann zu realisieren, dass das Stadion praktisch komplett voll war und ich habe eigentlich keinen Platz frei mehr gesehen. Und die Stimmung, die dort war, war, also das hat mich extrem geflasht und mega motiviert. Also es hat sich alles dann, in dem Moment hat sich alles relativ leicht angefühlt. Also ich konnte einfach ganz easy sprinten und es hat sich nicht schwer angefühlt. Es war wirklich, das hat mich so geflasht. Und dann auch noch mit Damian Warner und anderen Top-Athleten im Feld zusammen in einem Lauf zu sein. Und über Jahre lang habe ich ja Damian auch verfolgt in seiner Leistung. Und da in einem 100-Meter-Lauf zu sein, wo ich dann am Ende Dritter werde und er gewinnt, ist schon sehr cool, fand ich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Würdest du sagen, es hat sich für dich nach den Olympischen Spielen irgendwas verändert? Vielleicht auch in der Wahrnehmung durch Medien, Sponsoren oder vielleicht auch in Trainingsstrukturen?
Also ich denke, Trainingsstruktur hat sich nicht verändert. Wir machen einfach so weiter, wie wir auch das die letzten Jahre gemacht haben. So hat es gut funktioniert. Klar, man hat immer noch Sachen, die man immer verbessern muss und ein bisschen ändert, aber das gleiche Prinzip. Und das hat funktioniert die letzten Jahre und das funktioniert auch weiterhin so. Und ja, auf jeden Fall, die Wahrnehmung von anderen Leuten ist schon nochmal anders und hier auch an der Uni, die Wertschätzung als Olympionike ist sehr hoch. Nicht nur hier an der Uni, auch in Deutschland mit meinem Verein und generell klar, dass Leute nehmen das schon wahr und Olympia kennt jeder, egal ob sportbegeistert oder nicht sportbegeistert. Und wenn man sagt, dass man Olympionike ist, dann kennt das jeder. Ja, wenn ich jetzt sage, ich mache bei der Hallen-Europameisterschaft im Siebenkampf mit, dann gibt es einige Leute in der Welt, die nicht wissen, was das richtig bedeutet, denke ich. Ja, aber Olympia kennt jeder und das schätzt jeder wert und da weiß jeder, dass das halt, dass man als Olympiasiege da in einer speziellen Gruppe von Leuten ist und da die Anerkennung merkt man schon auf jeden Fall weltweit von allen Leuten, mit denen man darüber spricht oder die das wahrnehmen.
Meinst du, oder würdest du sagen, da gibt es Unterschiede in der Anerkennung zwischen den USA und Deutschland?
Ich denke, das hängt eher von der Person drauf ab. Also klar, dass mein Sportteam hier, die wertschätzen das extrem und ich sag mal so, die machen ja jeden Tag hier schon alles für mich und geben mir alles, was ich brauche, um diese Leistung zu bringen. Und dadurch machen die das natürlich vielleicht machen das umso mehr noch gerne, aber da hat sich jetzt nicht so viel verändert dadurch. Die haben mich schon davor unterstützt und haben mich zu dem Punkt gebracht und unterstützen mich natürlich weiter. Aber dann natürlich von Person zu Person schätzen das die Leute auf jeden Fall wert. Also in Deutschland genauso wie in Amerika, denke ich. Das ist dann eher personenabhängig, ja.
Und das ist nach den Olympischen Spielen auch weiterging, haben die Hallenwettkämpfe aus dieser Saison gezeigt. Mit 6.255 Punkten bist du momentan noch auf Platz 2 in dieser Hallensaison weltweit. Und in der All-Time Bestenliste in Deutschland bist du auf Platz 4. Also da hast du auch nochmal ein ordentliches Brett draufgelegt in diesem Winter. Was waren denn so die größten Stellschrauben, in denen ihr jetzt von 2024 auf 2025 nochmal gedreht habt, dass es nochmal so nach vorne gegangen ist?
Also ich denke, dass das Herbsttraining fiel mir extrem leicht im Vergleich zu den anderen Jahren. Einfach nach Olympia hatte ich auch nochmal ein bisschen Zeit, mich auszuruhen und dann war ich einfach wirklich schon die ganze Zeit nach Olympia. Ich wollte wieder einfach weiter trainieren, weil ich hatte so viel Spaß an dem Sport und an den Disziplinen. Einfach das zu machen, macht mir Spaß jeden Tag. Also klar, es gibt harte Sachen, Training, aber selbst die machen mir einfach Spaß. Und vor allem nach Olympia war ich so motiviert und es hat sich alles extrem einfach angefühlt. Und wenn es hieß, gut, wir müssen jetzt 9x300 Meter laufen, dann habe ich gesagt, perfekt, dann kann ich jetzt erstmal nochmal 300 Meter laufen und dabei Spaß haben. So, es hat alles extrem viel Spaß gemacht und es war mega motivierend und das Training im Herbst fiel mir wirklich, also klar körperlich ist es hart, aber vielmehr mental, denke ich, sehr leicht und ich war extrem motiviert dafür und ich denke, das war was eigentlich eine auch der Hauptsachen, warum ich mich nochmal weiterentwickeln konnte und einfach, ich sag mal, im C-Kampf ist es immer, dauert es ein bisschen länger als jetzt mal ein 100-Meter-Sprint, um sich da weiter zu entwickeln, weil es einfach so viele Disziplinen gibt. Deswegen, wenn man einfach jeden Tag immer weiter dran arbeitet, man hat immer mal einen schlechten oder auch mal einen guten Tag. Und es gibt auch wirklich viele, also ich würde sagen, bestimmt 50% der Zeit im Training sind das Versuche, die eigentlich nicht gut sind. Man oft, ja, man kriegt immer Feedback, gesagt, ja, das war nicht gut, das war nicht gut, sondern man hat nicht so oft Versuche, die jetzt wirklich richtig, richtig mega stark gut sind. Training finde ich. Es ist oft so, also mein Trainer gibt mir eigentlich bei jedem Sprung, egal wie gut, Tipps danach, die ich verbessern kann. Also es wird immer an irgendwas gearbeitet und vor allem im Zehnkampf gibt es auch immer irgendwas, woran man arbeiten kann. Und ich denke einfach, dieses, was ich in den letzten Jahren immer besser gemacht habe, ist ein gerundeter Mehrkämpfer zu werden. Also am Anfang, als ich herkomme, hatte ich vielleicht schon einen sehr starken Weitsprung und war auch nicht gut in Hürden und vielleicht noch ein paar anderen Disziplinen, aber da war halt dann, der Mehrkampf geht dann so hoch und runter immer, würde ich sagen. Und jetzt mittlerweile bin ich sehr ausgeglichen und bin auf einem hohen Niveau in allen Disziplinen und diese Ausgeglichenheit, das zu trainieren und dann auch immer konstant die Leistung abzurufen, ist, denke ich, was ich dieses Jahr besser gelernt habe, immer, dass es sowas, was man im Mehrkampf braucht, dass man braucht nicht in jeder Disziplin eine Bestleistung. Klar, wenn man in 10 Disziplinen eine Bestleistung hat im Zehnkampf, das wäre mega. Aber so funktioniert der Zehnkampf nicht, sondern man muss in jeder Disziplin eine sehr gute Leistung bringen und das konstant immer machen bei jedem Wettkampf. Und wenn man das macht, dann ist das Endresultat dann umso besser, denke ich.
Was hast du dir so insgesamt für Ziele für dieses Jahr gesetzt?
Also Punktziele, also mache ich generell eigentlich eher nicht. Mach dann einfach den Wettkampf und gucke, was am Ende rauskommt. Also klar, man denkt schon mal drüber nach, was sein Leistungsvermögen ist in Punkten, aber ein bestimmtes Punktziel setze ich mir eigentlich nie. Aber ja, dadurch, dass ich jetzt hier auch die Hallensaison von der Uni aussetze und ich für die Uni die Wettkämpfe mache, wollte ich auf jeden Fall die Europameisterschaft und Weltmeisterschaft mitmachen, wo ich mich jetzt auch für beides qualifiziert habe und jetzt in den nächsten Wochen, also in 2 Wochen ist Europameisterschaft und dann 2 Wochen danach Weltmeisterschaft und ich auch gerade dabei bin, mit dem DFV da alles zu klären, dass ich dann noch an beiden teilnehmen kann und bin auch für beide qualifiziert, für beide Wettkämpfe. Und das war auf jeden Fall ein Ziel vor der Hallensaison und das habe ich, denke ich, mit meinem ersten Mehrkampf auch unterschrieben, dass ich da mitmachen kann und hoffe, dass ich da eine genauso gute oder noch bessere Leistung bringen kann. Ich denke, da war auf jeden Fall in meinem ersten Siebenkampf noch ein bisschen Luft nach oben an einigen Disziplinen, aber wie ich schon gesagt habe, sehr rundes, solides Ergebnis in jeder Disziplin, aber vor allem jetzt im Weitsprung, da bin ich 67 gesprungen, da bin ich auch schon mal, also meine Bestleistung ist 7,99 und ich bin öfter schon mal 7,80 gesprungen, also da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was in einigen Disziplinen, aber man muss natürlich auch mal erstmal alle Disziplinen so zusammenkriegen, also ich hoffe, dass ich dann bei der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft in ein paar Wochen nochmal eine ähnliche oder noch bessere Leistung zeigen kann. Und ich denke, dann werde ich eine sehr gute Hallensaison servieren können bei diesen Wettkämpfen. Und dann für die Draußensaison werde ich wieder für die Uni starten und dann da als Höhepunkt natürlich die NCAA-Meisterschaft anzielen. Und dann ist auch natürlich noch die Weltmeisterschaft in Tokio. Ich denke, wenn ich jetzt schon bei der EM und WM gute World-Ranking-Punkte sammle und da starke Leistungszeit, dann kann man sich schon ein bisschen frühzeitig dafür qualifizieren für die Weltmeisterschaft in Tokio draußen und das sollte dann, denke ich, auch ein Ziel sein.
Weil du hast es angesprochen, da kann man auch Punkte sammeln bei den Hallen-Europameisterschaften, Hallen-Weltmeisterschaften. Ich habe mich da vor kurzem mit Manuel Alte auch drüber unterhalten. Es ist nicht ganz so einfach, als Laie zu verstehen, wie man sich für Weltmeisterschaften, Olympische Spiele als Mehrkämpferin, Mehrkämpfer qualifiziert, weil verschiedene Meetings in verschiedenen Kategorien sind und nicht nur die reine Punktzahl im Mehrkampf dafür entscheidend ist, ob man sich qualifiziert oder nicht. Ist es so richtig?
Ja, also es ist extrem kompliziert, würde ich sagen. Und wie ich schon erwähnt hatte vor Olympia, als ich dann die Möglichkeit gesehen habe, mich da zu qualifizieren über das World Ranking, habe ich mich da sehr, sehr ausgiebig mit befasst und praktisch jeden Artikel von World Athletic, der das erklärt, durchgelesen dazu. Und ja, also im Mehrkampf hat man ja nur zwei Leistungen, die dann einem zu einer Leistung praktisch oder zu einem Durchschnitt gerechnet werden. Und in den Einzeldisziplinen sind es ja 5 Leistungen. Dadurch, dass man halt nicht so viele Mehrkämpfe macht, macht das auch Sinn, denke ich. Und im Mehrkampf zählen auch diese Leiste zählen für 1,5 Jahre anstatt für 1 Jahr in den Einzeldisziplinen. Und ja, die Extrapunkte, die man halt bei den Wettkämpfen kriegt, sind auch anders als in den Einzeldisziplinen. Die sind meistens genau die Hälfte von denen, weil dadurch, dass man nur 2 Leistungen hat, wären natürlich, wenn die Extrapunkte bei Weltmeisterschaften, wenn man da genauso viel kriegen würde wie in den Einzeldisziplinen, würden die so viel wert sein, dass dann würde dann nicht mehr ausgeglichen sein, das Feld praktisch. Wenn jetzt einer mal WM gewinnt, der hat dann so viele Punkte, dass die anderen praktisch da gar nicht mehr rankommen könnten. Deswegen gibt es da nur die Hälfte dann Extrapunkten. Und ja, also das Punktesystem ist relativ kompliziert. Ich bin da gut durchgestiegen jetzt und dadurch, dass ich natürlich da in dem System auch als Namen, sag ich mal, drin stehe, interessiere ich mich dafür und will das auch voll und ganz verstehen, aber ist schon nicht so einfach zu verstehen.
So, Gina Lückenkämper hat ja einmal die Woche auch so quasi Theorieunterricht in ihrer Trainingsgruppe und im Prinzip im Mehrkampf müsste dann tatsächlich auch so ein bisschen verstehe ich das Qualifizierungssystem und worauf kommt es da drauf an und welche, weiß ich nicht, Hürden oder so gibt es da zu beachten. Also ich habe auch versucht, Vorfeld unserer Folge da so ein bisschen durchzusteigen, aber es ist tatsächlich schon so doch relativ komplex. Also das muss man tatsächlich sagen. Aber ich werde es auch nochmal, ich werde den Link zu World Athletics da auch nochmal reinpacken für alle, die sich da für interessieren und können sich dann da auch nochmal einlesen. Till, dann kommen wir jetzt aber zu den 5 Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn rückblickend bisher dein schönster Wettkampf? Unabhängig vom Ergebnis, sondern einfach der mit den schönsten Emotionen.
Ja, das ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten für mich. Olympia, also generell, oder? Für eine ganze sportliche
Karriere,
oder?
Ja.
Also dann auf jeden Fall Olympia, weil ich hatte keinen Druck. Ich konnte einfach die Atmosphäre genießen. Und als Mehrkämpfer ist man da im Stadion für 2 Tage. Das heißt, man hat auch mal Zeit, mal 5 bis 10 Minuten zu sitzen und einfach nur diese Atmosphäre zu genießen. Ich denke, als 100 Meter oder 400 Meter Läufer wird das schwer, wenn man einfach wird rausgebracht an die Blöcke. Dann läuft man den Lauf und dann wird man wieder rausgebracht. Als Mehrkämpfer ist man wirklich den ganzen Tag im Stadion und man kann diese Atmosphäre auch mal genießen und sich mal umgucken und sich angucken, wie das Stadion auch aussieht, wenn da 70.000, 80.000 Leute zugucken. Und ja, das war einfach eine mega Erfahrung für mich und definitiv mein bester Wettkampf.
Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf oder eine Niederlage, aus der du vielleicht auch was lernen konntest?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte immer relativ gute Wettkämpfe in den letzten Jahren. Ich denke, man kann immer aus jedem Wettkampf lernen, aber...
Oder vielleicht irgendein Zehnkampf mit, weiß ich nicht, besonders schwierigen Rahmenbedingungen, dass da irgendwas nicht so geklappt hat oder dass die Organisation so ihre Tücken hatte?
Ich sag mal, eine Sache, die auf jeden Fall sehr im letzten Jahr, klar, es gab auch Wettkämpfe, wo ich noch jünger war, wo ich auch mal 3 Ungültige im Stabhochsprung gemacht habe im Mehrkampf, was natürlich extrem ungünstig ist. So eine Sachen sind sehr wichtig, um zu lernen, aber ich denke jetzt, aus näheren Vergangenheit. Letztes Jahr, 2024, die Drag Relays. Da bin ich, das war praktisch mein erster Wettkampf der Olympiasaison, der draußen Olympiasaison. Und dadurch, dass ich nicht für die Uni gestartet bin, dürfen die mich auch rechtlich gesehen nicht unterstützen. Das heißt, ich musste praktisch mit meinem Auto selbst dorthin fahren, alle Gerätschaften mitnehmen, alles selbst einchecken. Ich hatte keinen Coach dort, ich hatte keinen Physiotherapeuten. Ich war wirklich einfach 10 Kämpfer mit all meinen Geräten komplett alleine dort. Und das ist halt, war schon eine Herausforderung, vor allem weil das Wetter war so, naja, es waren so 15 bis 20 Grad, also nicht so mega warm und auch ein bisschen windig. Und dann hat es am zweiten Tag auch so mal kurz ein bisschen geregnet. Und dann gab es auch noch Zeitverschiebungen weil der Speerwurf, der Männer, die nicht Mehrkämpfer, sondern hat ein bisschen länger gedauert. Und dann mussten wir auf die warten und dann haben wir praktisch schon im Dunkeln praktisch den Speerwurf geworfen und dann auch die 1500 gelaufen. Und das alles alleine ohne Trainer war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und am Ende habe ich, glaube ich, 8060 Punkte ungefähr gemacht. Also relativ solider Saisoneinstieg dafür, dass ich praktisch komplett alleine alles machen musste. Und es war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall und relativ schwer für mich. Also da habe ich auf jeden Fall das noch mehr zu wertschätzen gelernt, wenn mein Team mich halt wirklich unterstützt bei Wettkämpfen und wie viel das auch ausmachen kann, wie viel Kraft einem das kosten kann, allein schon die ganzen Gerätschaften zu tragen oder selbst alles einzuladen, auszuladen und so. Das ist auf jeden Fall, wenn da ein Team dabei ist von mehreren Leuten, Physiotherapeuten und Trainer und andere Unterstützer noch, dann ist das auf jeden Fall nochmal was ganz anderes.
Aber du musstest auch mit dem eigenen Auto dahin fahren? Also selbst das war schon reglementiert?
Ja, also es ist praktisch von der Regelung so, dass wenn du einen Wettkampf machst und du nicht für die Universität startest hier, dann dürfen die dich auch nicht unterstützen. Die wollen natürlich, also sehr gerne hätten die alle meine Gerätschaften dahin gefahren und alles, aber die dürfen das halt von der NCAA-Regel nicht. Und deswegen, das ist dann so. Und ich musste ich wollte den Wettkampf auch machen, um da einen Einstieg zu haben. Es ist dann ein bisschen kompliziert. Jetzt in der Hallensaison hier war es relativ einfach für mich, weil wir gefühlt jedes Wochenende bei uns einen Wettkampf haben. Das heißt, ich fahre einfach zur Trainingsstätte hin und da ist ein Wettkampf. Ja. Und alle meine Gerätschaften sind dort. Aber wenn man natürlich woanders hinfahren müsste, immer, ist das dann relativ kompliziert, dadurch, dass die Uni einem da nicht helfen darf.
Ja.
Aber ja.
Und dann, die Drake Relays sind aber auch einer der traditionsreichsten Leichtathletik-Wettkämpfe in den USA. Dieses Jahr 115. Jubiläum wird da gefeiert. Also ist, glaube ich, auch an sich ein sehr, sehr cooles Event, was man, glaube ich, wenn man da die Möglichkeit hat als Athlet, dann auch gerne mitnimmt, auch wenn man da, ich sag mal, so ein bisschen auf den Support verzichten muss. Wenn wir jetzt aber nochmal kurz so ins Training zurückblicken, was sind denn vielleicht so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust, also so Lieblingstrainingseinheiten?
Es kommt ganz so an, wie es läuft, würde ich sagen. Also ich denke, Stabhochsprung macht immer am meisten Spaß, wenn es gut läuft. Aber wenn es nicht gut läuft, dann macht es nicht so viel Spaß. Das ist in anderen, manchen Disziplinen, sagen wir mal so, zum Beispiel, ich sag mal, im Sprint, wenn ich jetzt einen Blockstart mache, wenn die mal nicht so gut laufen, ist es nicht ganz so schlimm. Ich denke mir dann mal, gut, ich bin trotzdem schnell und das wird schon so. Im Stabhochsprung ist es dann irgendwie komplett anders. Wenn es mal nicht so läuft, dann ist es wirklich frustrierend. Und wenn es mega gut läuft, dann macht es mega viel Spaß. So, aber ja, also ich freue mich eigentlich täglich aufs Training. Da ist jetzt nicht eine bestimmte Sache, die ich besonders gern mache oder weniger gerne. Also die Disziplin, wo ich gut drin bin, mache ich auch sehr gerne. Aber die Disziplin, wo ich nicht so gut drin bin, mache ich auch sehr gerne, weil man sich auch verbessert. Man sieht dann auch dieses, dass man sich verbessert. Zum Beispiel im Weitsprung, da werde ich mich jetzt nicht nochmal einen Meter verbessern von meiner Bestweite.
Ja.
Das heißt, das ist dauert sehr länger, um sich da zu verbessern und da auch einen Unterschied zu sehen. Aber in Disziplinen, wo ich noch nicht so ausgeprägt bin, sieht man diese Leistungssteigerung halt mehr im Training. Und das macht mir halt mega Spaß, wenn ich sehe, gut, wir haben das jetzt verändert vor 3-4 Wochen. Und 3-4 Wochen später sehe ich, das bringt wirklich was und das macht mich wirklich besser. Und dann das freut mich dann, das macht mir dann eigentlich am meisten Spaß.
Aber was treibt dich im Kern so an, wirklich so viel für den Sport zu geben?
Also ich denke einfach, dass ich mache Sport schon mein ganzes Leben und meine Eltern, also meine Mutter hat Leichtathletik gemacht, mein Dad hat Ringen und mein Bruder hat auch Ringen gemacht, professionell. Und ich hatte früher Ringen und Leichtathletik gemacht, hatte mich dann für Leichtathletik entschieden. Und ja, also seitdem ich denken kann, mache ich Sport und als ich jünger war, auch andere Sportarten, viel Ski gefahren oder Schwimmen oder Ringen, also es ist wirklich so viele verschiedene Sachen schon gemacht, als ich jünger bin und generell einfach aktiv sein macht mir so viel Spaß. Also wenn ich mal kein Training mache im Sommer, dann mache ich trotzdem sportliche Sachen wie Wakeboard fahren oder im Winter Skifahren oder andere Sachen. Also es ist, liegt einfach bei mir im Blut, sich zu bewegen, denke ich. Und mir macht am meisten Spaß, wenn ich irgendwie eine komplexe Aufgabe, sag ich jetzt mal, machen kann. Also Stabhochsprung ist natürlich ein komplex Sportart, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Das macht mir halt dann am meisten Spaß. Was mir zum Beispiel nicht so viel Spaß macht, sind Ausdauersportarten, wo es einfach nur so immer Fahrradfahren oder Ausdauerlaufen oder lange Schwimmen ist gar nicht so viel was für mich. Also es ist mir ein bisschen zu langweilig, würde ich sagen. Ich finde es immer gut, wenn ich eine komplexe Sportart machen kann, wie Skifahren oder Wakeboard, wenn man da auch bestimmte Tricks noch mit reinbringt, die man auf dem Wasser oder auf dem Schnee machen kann, dann ist das auch relativ komplex, denke ich. Und das ist, was mich eigentlich antreibt.
Aber wenn du jetzt könntest und wüsstest, das hätte keine Konsequenzen für deine sportliche Weiterentwicklung, was aus dem Trainingsplan würdest du streichen?
Es hätte keine Konsequenzen. Also ich wäre trotzdem gut in der Disziplin. Also ich denke dann so Läufe für so 1.500 Meter müsste ich dann streichen, glaube ich.
Okay.
Also ich mache die nicht so ungern. Und dadurch, dass ich jetzt so letzten halben Jahr auch mich gut verbessert habe in beiden Disziplinen, fällt mir das immer leichter, die Läufe zu machen. Aber ich sag mal, wenn ich trotzdem genauso gut werde oder noch besser werden würde, ohne die Läufe zu machen, dann würde ich das in dem Fall dankend annehmen.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Meinem jüngeren Ich würde ich, denke ich, auf den Weg gehen, dass man einfach jeden Tag muss man zum Training kommen und man muss abliefern und das einfach für jeden Tag immer weitermachen und immer ruhig bleiben dabei. Weil oft, als ich jünger war, habe ich vielleicht auch mal überpaced oder wollte besonders viel. Und das mache ich auch ab und zu teilweise, kommt das auch noch durch. Und das ist nicht immer hilfreich, wenn man zu viel will. Einfach jeden Tag zum Training kommen und locker und konzentriert das Training absolvieren. Und dann vor allem, es ist nicht an einem Tag, dass man alles schafft an einem Tag, sondern man muss das über einen langen Zeitraum immer wieder machen und beständig bleiben damit und konzentriert und nicht überpacen und dann am Ende wird man dann das Resultat dafür auch kriegen, denke ich.
Ich glaube, das waren die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Till, nochmal vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht bis bald.
Ja, danke.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schlaf ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Regeneration. Und genau hier kommt das Blackroll Recovery Pillow ins Spiel. Während wir schlafen, regeneriert unser Körper, baut Muskeln auf und sorgt dafür, dass wir am nächsten Tag wieder leistungsfähig sind. Das richtige Kissen kann dabei den Unterschied machen. Ich nutze seit mehreren Jahren das Blackroll Recovery Pillow, nicht nur, weil es super bequem ist, sondern auch, weil es meine Schlafqualität spürbar verbessert hat. Egal ob zu Hause, im Trainingslager oder auf Reisen. Wenn du deinen Schlaf und damit deine Regeneration verbessern möchtest, nutze den Code MEINATHLET15, um 15% Rabatt auf das Blackroll Recovery Pillow zu erhalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Denn dein Schlaf ist der Schlüssel zu deiner nächsten Bestleistung.